Ja, ich freue mich, einen weiteren Vortrag hier auf der LPI-Bühne ankündigen zu können. Diesmal etwas weiter weg vom Thema LPI hin in den Bereich Forschung und da zu sehen, was sind so die aktuellen Ansätze zum Thema Grid und Cloud Computing. Freue mich, dass wir hier Herrn Rüdiger Berlich gewinnen konnten, um einen Vortrag zu halten, der uns auf dem Weg von der Forschung bis zur Anwendung begleitet. Feuer frei.
Herzlichen Dank. Vielleicht erst kurz an die Zuschauer. Setzen Sie sich bitte, hier ist genug Platz. Wir machen ja auch ein bisschen was. Thema ist Grid und Cloud Computing. Es geht von der Forschung zur Anwendung, wie bereits hier angekündigt. Es wurde gerade gesagt, dass das Ganze relativ weit weg wäre vom Kernthema des LPI. Ich würde sagen, das hier ist eine der Domänen der Open Source, denn wir werden gleich sehen, dass diese ganze Infrastruktur, die durchaus sehr massiv ist, fast ausschließlich auf Open Source und Linux insbesondere aufbaut. Willkommen, mein Name ist Rüdiger Berlich, ich komme vom Steinbuch Center for Computing des Karlsruhe Institute of Technology. Und ich möchte einfach mal die Frage stellen, vielleicht per Handhebung, wer schon mal den Terminus Karlsruhe Institute of Technology gehört hat. Also mindestens zwei Leute, das ist schon mal klasse. Vielleicht kurz als Erläuterung, das Ganze gab es bis zum Oktober vergangenen Jahres noch nicht. Es ist der Zusammenschluss der Universität Karlsruhe mit dem Forschungszentrum Karlsruhe im Rahmen der Exzellenzinitiative. Ist eine Forschungseinrichtung, die durchaus sehr weitreichende Projekte verfolgt, Teil der Helmholtz-Allianz. Forschungsgegenstände reichen von der Nanotechnologie bis hin zum Grid- und Cloud-Computing, das heute das Thema sein wird. Und ich möchte jetzt einfach mal fragen, wenn man ein Nutzer von einem Computer ist, was möchte man denn? Was erwartet man? Das hat ja eigentlich wenig zu tun mit dem, was der Computer unter dem eigenen Tisch überhaupt tut, sondern man möchte, sagen wir mal, wenn man Wissenschaftler ist, man möchte möglichst schnelle Antworten auf die Fragen, die man dem Computer stellt. Man möchte, dass die Antworten, wenn man die Frage zweimal stellt, immer gleich sind, nicht fünfmal eine andere Antwort. Kann man den Nobelpreis vergessen. Man möchte vielleicht, auch als Wissenschaftler, das Dritte nicht da reingucken können. Kosten mögen vielleicht auch eine Rolle spielen bei dem Ganzen, aber die drei Punkte, die bislang genannt wurden, sind, denke ich, die wichtigsten. Also schnelle Antwortzeiten, reproduzierbare Ergebnisse und Sicherheit vor dem Einblick Dritter. Und dann gucken wir uns mal an, wie unsere Computerinfrastruktur heute aussieht. Es sieht heute so aus, dass wir schnelle Bussysteme zwischen dem Prozessor und zum Beispiel den Peripheriegeräten haben und den eingebauten, zum Beispiel der eingebauten Grafikkarte. Und es ist so, dass wir mit der Außenwelt verbunden sind mit sehr schnellen Netzwerkverbindungen. Jetzt kann man die Frage stellen, wie schnell müssen diese Netzwerkverbindungen sein, damit es sich lohnt, einzelne spezielle Aufgaben nicht mehr lokal in dem eigenen Rechner durchzuführen, sondern irgendwo außerhalb in der Welt. Ist das Netzwerk schnell genug dafür, sodass ich als menschlicher Nutzer, der vielleicht innerhalb von ein paar Zehntelsekunden Unterschiede feststellen kann, aber nicht im Millisekundenbereich, ist das Netzwerk schnell genug dafür, dass ich interaktiv über das Netzwerk arbeiten kann, fängt es an, sich zu lohnen, einzelne spezialisierte Aufgaben nicht mehr bei mir durchzuführen, sondern irgendwo in der Welt. Nämlich da, wo ich schnelle Antwortzeiten kriege, wo ich immer dieselben Ergebnisse kriege und wo keiner reingucken kann. Jetzt ist die Geschwindigkeit eines Netzes durchaus eine komplexe Größe. Die setzt sich nämlich zusammen einmal aus der Bandbreite eines Netzes. Das ist die Frage, wie viel Daten kommen aus einer Seite des Netzes heraus pro Sekunde, und zum anderen aus der Latenzzeit. Das ist die Frage, wie lange brauchen die Daten von einem Ende des Netzes zum anderen, also vom Sender zum Empfänger. Die Netzwerkbandbreite, wenn ich genug Geld habe, kann ich die praktisch beliebig skalieren. Da muss ich halt eine neue Netzleitung mehr kaufen. Kann beliebig teuer werden, aber es gibt jetzt wenige physikalische Grenzen dafür. die Latenzzeit kann ich nicht beliebig skalieren. Da ist einmal die Lichtgeschwindigkeit dahinter, aber meine Datensignale, meine Netzwerkpakete werden natürlich durch eine ganze Reihe von Routern gehen, zum Beispiel von Devices, die die Datenpakete puffern und wieder weiterschicken, so wie es halt gerade notwendig ist. Und das bedeutet, ich muss akzeptieren, dass meine Netzwerkverbindungen abhängig sind, einmal von der Entfernung, aber auch von der Qualität der Netzhardware. Ich kann nicht beliebig schnell Daten von A nach B schicken. Und das begrenzt natürlich auch die Einsatzszenarien. Das begrenzt die Frage, welche Informationen und welche Programme kann ich woanders akquirieren und woanders laufen lassen, irgendwo in der Welt. Dann kann man die Frage stellen, wie schlimm ist denn die Situation? Was man jetzt hier sieht, ist ein Histogramm. Dieses Histogramm zeigt mit dem einfachen Unix- oder Unix-Kommando Ping die Antwortzeiten verschiedener Orte in der Welt. Einmal ganz links gezeigt ein lokaler Host, im Übrigen sogar über ein WLAN angebunden, also auch nicht sehr schnell, aber im selben Raum. Die Antwortzeiten sind im Vergleich zu Weitverkehrsnetzen vernachlässigbar. Also es ist fast so wie im lokalen Host. Innerhalb Deutschlands, vom Karlsruhe Institute of Technology zur Steinbeis Hochschule Berlin, waren es irgendwas um die 20 Millisekunden Antwortzeiten. Nach Nordamerika schon jenseits der 0,1 Sekunden. Das ist ein Zeitraum, in dem man einiges machen kann. Und nach Australien, im Übrigen zur Sydney Linux Users Gruppe, ein bisschen mehr als eine Drittelsekunde. Wissen Sie, was Sie in einer Drittelsekunde mit einem schnellen NEALEM-Prozessor rechnen können? Einiges. Also lohnt es sich offensichtlich, nach Australien weniger Programme zu verschicken, um interaktiv über das Netzwerk zu rechnen, als es das vielleicht innerhalb Deutschlands macht. Umgekehrt bedeutet das aber, dass die Antwortzeiten innerhalb Deutschlands, so wie wir sie hier gemessen haben, immerhin schneller sind als die mittleren Zugriffszeiten einer alten MFM-Festplatte. Das ist schon sehr alt, muss man sagen, aber auch damals konnten die Leute interaktiv mit dieser Hardware arbeiten. Also, die Aussage ist, man kann auch über Weitverkehrsnetzwerke unter bestimmten Bedingungen interaktiv arbeiten. So schlimm ist die Situation also nicht. Und da sind im Laufe der Jahrzehnte, muss man sagen, das Internet ist ja schon älter, immer wieder Leute gekommen und haben gesagt, okay, wir bauen jetzt eine globale Recheninfrastruktur und das Ganze ist unter vielen verschiedenen Namen gesegelt. 1998 begann eine der bekannteren Entwicklungen, das ist das Grid Computing, hier gezeigt ist Ian Foster an der am Sun-Stand auf der Supercomputing 2001 in Denver. Und Ian Foster ist einer der Leute, die den Begriff Grid Computing bekannt gemacht haben und hat auch ein Buch dazu verfasst, 1998 schon. Man sieht hier, dass 3 Jahre später am Sun-Stand, denke ich, schon ein gewisses kommerzielles Interesse zu spüren war. Sun Powers the Grid ist ein relativ starkes Statement. Also Grid Computing und kommerzielle Nutzung verteilter Ressourcen ging damals Hand in Hand. Ian Foster ist auch heute, Kernthema ist heute Grid und Cloud Computing, ist auch heute im Cloud-Bereich mit aktiv, auch da involviert, aber auch natürlich weiter im Grid-Bereich involviert. Und über die Differenzen, über die Unterschiede zwischen Grid und Cloud Computing werden wir gleich noch etwas weiter reden. Ian Foster hat den Begriff Grid Computing näher definiert und das ist eine Definition, die für mich heute immer noch ausschlaggebend ist, auch für das Cloud Computing, darauf werden wir zu sprechen kommen. Er sagt, Grid Computing ist koordinierte Ressourcenteilung, ins Deutsche übersetzt, und das Lösen von Problemen in dynamischen, multiinstitutionellen, virtuellen Organisationen. Hier sind ein paar wichtige Begriffe drin. Die koordinierte Ressourcenteilung, Coordinated Resource Sharing, das ist natürlich wichtig, wenn man nämlich globale Rechenressourcen verwendet, dann teilt man die selbstverständlich mit anderen Leuten. Und wenn mein Programm in Australien rechnet, habe ich wirklich wenig Kontrolle, welche anderen Leute auf dieselben Ressourcen zugreifen. Also muss ich das irgendwie koordinieren, idealerweise nicht durch menschliches Eingreifen, sondern durch Programme, durch Middlewares. Resource Sharing ist wichtig. Das bedeutet aber auch, dass mein Bedarf, den ich vielleicht kurz vor Weihnachten habe, vielleicht nicht kollidiert mit dem Bedarf, den jemand kurz vor Juli hat. Wir können also die Ressourcen zu verschiedenen Zeiten teilen und damit Geld sparen. Dynamische Organisationen. Ich weiß nicht, ob jemand in Australien über das Netzwerkkabel stolpert. Ich weiß auch nicht, ob derjenige morgen noch seinen Job hat. Das Ganze ist dynamisch. Kommen neue Leute hinzu, gehen Leute weg. Netzwerkressourcen kommen hinzu, Ressourcen gehen wieder weg. Das Ganze ist hochdynamisch. Ich kann mich auf nichts verlassen. Obwohl übliche Turnaround-Zeiten, muss man auch sagen, innerhalb eher von Wochen als von Tagen sind. Multi-institutionell, auf globalen Zusammenhängen, auf globalen Skalen, hat man es natürlich mit vielen einzelnen Organisationen zu tun, die eigene Agenten haben und die eigene Interessen haben und die auch verfolgen. Und es ist multi-institutionell. Und diese sind häufiger in Form virtueller Organisationen zusammengeschlossen, die sich vielleicht definieren über den gemeinsamen Willen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, als über rechtliche Strukturen, etwa eine GmbH oder Aktiengesellschaft. Das ist die Definition des Grid Computings. Etwas einfacher ausgedrückt könnte man auch den Begriff Grid, wirklich platt ausgedrückt, als die Vision des der Rechenzeit aus der Steckdose beschreiben. Jeder kann und soll immer und überall die Rechenzeit und die Ressourcen bekommen, die er möchte. Das ist durchaus eine sehr ambitionierte Vision. Der Begriff Grid leitet sich auch aus dieser Vision ab. Er kommt von dem dem englischen Power Grid oder Stromnetz. Rechenzeit aus der Steckdose. Auch beim Strom interessiert mich nicht wirklich, wo er produziert würde. Hauptsache, ich kriege ihn immer in gleicher Qualität. Standardisiert. Interesse der Industrie zu diesen Zeiten war hoch. Sun-Slogan haben wir schon gesehen. IBM hat große Mengen Geld in den Bereich investiert. HP, Dito, es gab Startups, Gridwise Technologies wäre ein Beispiel. Und der Bedarf war auch da. Man muss allerdings sagen, zu diesem Zeitpunkt vermutlich eher aus der Wissenschaft. Ich bin selber Wissenschaftler, ich bin Teilchenphysiker, deshalb habe ich dieses Beispiel hier gewählt. Die Wissenschaft wird zunehmend digital, wie vermutlich jeder Bereich, den Sie draußen finden. Aber hier haben wir auch ein gewisses Extrembeispiel. Zum einen, die Simulationen werden immer detaillierter. Wir können also Prozesse auf sehr viel kleineren Zeitskalen kodieren. Das bedeutet aber auch, dass wir mehr Daten produzieren. Gleichzeitig werden unsere Sensoren genauer. Wir können also räumlich und zeitlich besser auflösen. Auch da produzieren wir mehr Daten. Exponentiell mehr Daten, muss man sogar sagen. Und diese Daten müssen natürlich prozessiert und analysiert werden. In der Elementarteilchenphysik wird Ihnen bekannt sein, der Large Hadron Collider in Genf. In früheren Vorträgen hatte ich hier immer so ein kleines schwarzes Loch unten reingemalt. Die Frage müssen Sie mich stellen, die schwarzen Löcher werden nicht entstehen am Large Hadron Collider. Dort sind 4 große Experimente involviert, die Daten in sehr hohen Mengen produzieren. Ein Beispiel wäre zum Beispiel das CMS-Experiment. Sie sehen das hier links. Das ist wirklich ein massiver Block. Sie können sich das wie so ein kleines Hochhaus, 8 bis 10 Stockwerke hoch vorstellen. Ziemlich massiv. Das Gerät wiegt so viel wie ein kleines Schlachtschiff. Produziert enorme Datenmengen. Lebensdauer dieser Experimente mehr als 20 Jahre. Das heißt, diese Daten akkumulieren sich auch. Und die Wissenschaftler, die die Daten analysieren, wollen natürlich immer die gesamte Datenmenge analysieren. Das heißt, dass die Datenmengen, die man verarbeiten muss, stetig wachsen. Da hat man nicht nur die Daten, sondern man möchte diese Daten auch analysieren. Und oben gezeigt ist nun ein rohes sogenanntes Event, also das Ergebnis der Kollision zweier Protonen. Und aus diesem sogenannten Event, aus diesen Zehntausenden von Spuren, die da drin sind, möchte man extrahieren eine Signatur für zum Beispiel das Higgs-Boson, das unten gezeigt ist, also wenige Spuren. Sie können sich vorstellen, allein schon das Rekonstruieren dieser Einzelspuren ist sehr rechenintensiv. Und daraus noch einmal diese Signatur für das Higgs-Boson, das Ihnen, wenn Sie es finden, wahrscheinlich nicht nur einmal finden, sondern reproduzierbar ein paar hundertmal finden, den Nobelpreis einbringen wird. Allein diese Rekonstruktion kann sich schon wieder mal eine Stunde Rechenzeit kosten. Auf einem einzelnen Rechner. Für ein einziges Event. Die Suche nach diesem Higgs-Boson können Sie vergleichen mit der Suche nach einer Nadel in 20 Millionen Heuhaufen. Entsprechend rechenintensiv ist es. Nochmal bitte der Hinweis, setzen Sie sich doch einfach, es ist bequemer. Und für den kleinen Karlauer, wer Platz nimmt, kriegt ein Plätzchen. Nicht? Gut. Um noch ein extremeres Beispiel anzuführen, das ELLIPSE-Experiment etwa, wird am Large Hadron Collider in den Zeiten, in denen es in diesem Modus misst, 40 Millionen Kollisionen von Bleikernen pro Sekunde vermessen. 40 Millionen Kollisionen pro Sekunde. Und eine solche Kollision erzeugt einen riesigen Wust an Teilchenspuren, aus denen Sie die Signaturen, die Sie suchen, extrahieren möchten. Wir erwarten für den ganzen Large Hadron Collider pro Jahr zwischen 10 und 40 Petabyte an Datenrate über das ganze Jahr. Und das akkumuliert sich dann über die Jahre. Und die tausende Wissenschaftler weltweit möchten darauf zugreifen. Jetzt haben Sie nicht nur so viele Daten, Sie produzieren auch noch Daten, simulierte Daten, ein Mehrfaches davon, sogenannte Monte-Carlo-Simulationen. Und wer schon einmal ein LS gemacht hat in einem Verzeichnis mit ein paar tausend Dateien, der weiß, dass das ein bisschen lange dauern kann. Wir bringen hier die Computerinfrastruktur nicht nur mit der Menge der Daten und dem Bedarf nach CPU-Power an ihre Grenzen. Wir produzieren zum Beispiel im Falle des ELLIPSE-Experiments auch noch etwa 10 hoch 9 Dateien pro Jahr. Jedes irgendwo in der Größenordnung von 2 Gigabyte. Machen Sie mal ein LS in einem Verzeichnis mit 10 hoch 9 Dateien. Machen Sie es lieber nicht. Und natürlich wird das ein bisschen anders gespeichert, es wird verteilt gespeichert, sodass solche Probleme nicht auftauchen können, aber gleichwohl muss man hier in neuen Dimensionen denken. Gott sei Dank ist das einfach zu parallelisieren, denn die Analyse einzelner Teilchenzerfälle ist unabhängig, weitestgehend unabhängig von der Analyse anderer Zerfälle. Wir können also unsere riesigen Petabyte-Datensätze zerteilen in kleine Unterdatensätze und die Programme, die diese Datensätze analysieren, in der Welt verschicken, dorthin, wo diese Daten gespeichert sind und auf vielen, vielen einzelnen Rechnern die Analyse durchführen. Natürlich wollen die Wissenschaftler, die diese Analyse durchführen, von der Verteilung der Daten und der Programme, ihrer Analyseprogramme, nichts merken. Die möchten ganz zu Recht schnellen und transparenten Zugriff. Ihr Interesse gilt den physikalischen Ergebnissen und nicht revolutionären neuen Techniken der Informationstechnologie, dem weltweit verteilten Rechnen. Die interessiert das nicht. Die wollen den Nobelpreis. Und zwar möglichst morgen. Das Problem dieser Verteilung der Daten, das ist schon lange bekannt. Und die Analyse der Anfordernisse hierfür begann schon bevor der Begriff Grid Computing 1998 anfing, modern zu werden. Man kam durch Computersimulationen auf eine gute Architektur für die Analyse, die so ein bisschen hierarchisch ist. Am CERN in Genf, am Europäischen Kernforschungszentrum, ist ein Tier, sogenanntes Tier-Null-Zentrum, das wichtigste Zentrum. Und dann gibt es weltweit verteilt 13 andere sogenannte Tier-1-Zentren, die besondere Rollen übernehmen, darunter weitere Unterrechenzentren, Tier-2 und Tier-3-Zentren. Eines dieser Zentren ist das GridCard-Zentrum hier in Deutschland, in Karlsruhe, eines der 13 Herzen des World Wide Grid, könnte man sagen. Das sieht grob so aus. Wir haben jetzt 8600, was vermutlich jeden Tag mehr werden, also heute schon mehr als zu dem Zeitpunkt, wo diese Folie entstanden ist, 8600 CPU-Kerne, 11 Petabyte Plattenplatz, ein Mehrfaches an Tape-Speicher. Das Ganze hoch integriert, Storage-Area-Netzwerke, um den Arbeitsknoten in ihren Analysen schnellen Zugriff auf die Daten zu gewähren. Und diese Rechenzentren müssen so arrangiert werden, dass sie zusammenarbeiten wie eine große Rechenressource. Der Benutzer möchte nicht wissen, welche Rechenzentren seine Programme verarbeiten. Der möchte schnelle Antwortzeiten, reproduzierbare Ergebnisse und ein bisschen Sicherheit vor dem Einblick Dritter. Der redet also, der Benutzer hier unten, links gezeigt in dem Bild, redet also ganz glücklich mit einem Resource Broker, beschreibt dem die Anfordernisse seines Programmes. Der Resource Broker sucht für dieses Programm die passende Ressource heraus, nämlich da, wo die Datensätze sind, die der Benutzer braucht und wo auch die Anfordernisse zum Beispiel an die Hardware, etwa an die Menge des Datenspeichers erfüllt sind. Und das Ganze ist zusammengesetzt zu einem real existierenden Grid. Das Ganze können Sie sich am Stand der Enabling Grids for eScience Initiative, das ist ein großes EU-Projekt, können Sie sich das anschauen. Das ist drüben im Open Source Project Village der Linux New Media AG gezeigt. Da können Sie sich das als Live-Uplet mit jeweils 3 Minuten Delay etwa angucken. Ich lade Sie einfach ein, bei uns vorbeizukommen. Das real existierende Grid ist heute weltumspannend. Es ist hervorgegangen in diesem Fall aus einem EU-Projekt der Enabling Grids for eScience Initiative, die aber das Wort Europa aus ihrem Namen gestrichen hat. Früher hieß das Enabling Grids for eScience in Europe. Es passte aber nicht mehr, als viele außereuropäische Länder hinzugekommen sind. Von Nordamerika über Australien bis Asien, ich weiß nicht, ob ganz bis zum Nordpol, vermutlich nicht, aber doch nah. Wenn man sich mal die EGE in Numbers Webseite anguckt, die URL ist hier auf dieser Folie gezeigt, dann sieht man, dass aktuell etwa 260 Rechenzentren, alle unter eigenem Management, an einem Strang ziehen. Allein das ist schon eine große Errungenschaft für eine Organisation. 260 andere Organisationen dazu zu bringen, eine globale Recheninfrastruktur aufzubauen. Alle mit eigenen Interessen, aber sie haben es hingekriegt. 260 Rechenzentren steuern zusammen den Wissenschaftlern 150.000 Rechenkerne 24/7 bei. Die Wissenschaftler können ihre Analysen also weltweit auf einer ungeheuren Maß an Computing Power durchführen. 330.000 Programme laufen auf dieser Infrastruktur im Durchschnitt jeden Tag. Die allermeisten, muss man sagen, wissenschaftlicher Natur. Man könnte das Grid Computing jedenfalls im Sinne dieser globalen Infrastruktur heute also definieren als Cluster von Clustern. Und dann kann man die Frage stellen, hat das was mit der ursprünglichen Vision Rechenzeit aus der Steckdose zu tun? Vermutlich nicht, das ist ein Partikularaspekt, aber die Infrastruktur, die hier gebaut wurde, 150.000 Rechenknoten weltweit, die ist schon, denke ich, beeindruckend. Man kann, der Begriff Grid Computing hat am Anfang einen Hype hervorgerufen, 1998, als das anfing. Man kann das Ganze ein bisschen anordnen, ein bisschen kategorisieren, die verschiedenen Grid-Typen anhand des Levels des Cross-Domain-Access, das heißt der Frage, verlasse ich zum Beispiel die schützenden Grenzen meiner eigenen Organisation und anhand der technischen Komplexität. Und das, was Grid genannt wurde im Laufe der Zeit, hat angefangen bei Clustern, bei lokalen Clustern und ging hin bis zu sogenannten offenen Grids, die besonders technisch komplex sind und natürlich organisatorische Grenzen überschreiten. Akademische Grids, würde ich sagen, sind offene Grids in dem Sinne, dass sie wirklich global und weltumspannend sind und es zwar nicht wirklich einfach, aber auch bei weitem nicht unmöglich ist, da als interessierte Partei dran teilzunehmen. Hinsichtlich der technischen Komplexität sind diese akademischen Grids vermutlich deutlich geringer als das, was man als Open Grid bezeichnen würde. Das liegt einfach daran, dass wenn von Ihnen jemand Daten dieser Teilchenphysik-Analysen haben will, ein paar Gigabyte, sagen Sie mir Bescheid, ich schicke Ihnen eine DVD. Unsere Anfordernisse an Datensicherheit sind vermutlich nicht so hoch, wie diese in der Industrie wären. Ich würde einer Bank nicht empfehlen, auf dieser Infrastruktur zu rechnen. Ich würde aber durchaus sagen, dass für die Wissenschaft diese Infrastruktur unentbehrlich ist. Bedeutet aber, dass die technische Komplexität akademischer Grids vermutlich geringer ist als die echter offener Grids. In der Industrie findet man häufig Inhouse-Grids. Cluster selbstverständlich, Department-Grids, die aus vielen kleinen Clustern oder eigenen Ressourcen zusammengesetzt sind, finden sich natürlich auch. Enterprise-Grids, vermutlich schon seltener, aber in großen Organisationen auch da, vielleicht zur Simulation von neuen Prozessoren bei Chip-Herstellern wäre das ein Fall. Partner-Grids wären solche Grids, zum Beispiel ein Autohersteller, der mit einem Zulieferer zusammen ein neues Teil entwickelt. Wird man vielleicht noch finden. Aber ob die sich dann wirklich noch so weit vertrauen, ist eine andere Frage. Also mein Statement ist, dass der Grid-Einsatz, der in der Industrie irgendwo zwischen Enterprise-Grids und Partner-Grids endet. Wo genau, kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. Das hängt ja auch ein bisschen davon ab, was die Firmen bereit sind zu sagen. Wichtig auch das Statement, es gibt nicht wirklich eine klare Bedeutung des Begriffs Grid Computing. Hat ein bisschen damit zu tun, und ich bin ein Marketing-Fan, aber es hat ein bisschen damit zu tun, dass die Marketing-Jungs ihre Finger da reingekriegt haben. Kann man also die Frage stellen, ist das Grid tot? Den Eindruck könnte man kriegen, wenn man mal auf Google Trends, das Ihnen allen vermutlich bekannt ist, einfach nach den Begriffen Grid Computing und Cloud Computing sucht. Dann sieht man hier diese blaue Kurve, das ist das Grid Computing, die fällt stetig ab, wird immer weniger, das Suchumfang. Und etwa Ende 2007, wenn man angefangen hat, nach Cloud Computing zu suchen, dann wird man eine steil ansteigende Kurve sehen. Mit kleinen Abfällen dazwischen hier, aber immerhin, es steigt. Ja? Also, auf Konferenzen hört man jetzt gelegentlich, dass die Leute das Grid als das G-Wort nennen, so wie das F-Wort, das ihnen vielleicht bekannt wird. Der Hype um das Grid Computing ist ganz klar vorbei. In der Wissenschaft haben wir einen ganz klaren Bedarf. Ohne Grid geht's da nicht. Nutzung in der Industrie? Kaum. Hauptgrund? Sicherlich Vertrauen in Sicherheit und Nachhaltigkeit. Das ist eine akademische Infrastruktur. Hey, wer wird das fortführen? Ich kann Ihnen die Antwort geben. Es gibt die Europäische Grid-Initiative, die als Self-Funding-Initiative dies übernehmen wird. Ob die allerdings das Problem der Sicherheit lösen können? Nachhaltigkeit? Ja, können sie lösen. Sicherheit? Das ist zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Universitäten, nicht der Industrie, dieses Grid. Aber es gibt eine neue Entwicklung, das Cloud Computing. Ich würde auch ganz klar sagen, es ist ein neuer Hype. Auch da wird das Interesse irgendwann weggehen. Denn Cloud Computing hat heute auch viele Bedeutungen. Das kann man mal versuchen, ein bisschen zu analysieren und verschiedene Angebote zu kategorisieren anhand der Eigenschaften. On-Demand-Bereitstellung von Ressourcen ist sicherlich überall mit dabei. Das ist für mich auch ein Oberbegriff für das Thema Cloud Computing. Amazon, Google zum Beispiel machen dies on-demand. Google sind Web-Service-Container mehr. Amazon gibt ihnen so etwas wie einen Root-Server on-demand. Für ein paar Cent pro CPU-Stunde kriegen sie da eine Art Root-Server mit Root-Zugang virtualisiert. Läuft das auf verschiedenen, auf Xen basiert, nach meinem Wissen. HP, Intel und Yahoo haben zusammen mit dem Karlsruhe Institute of Technology und einer Uni in Singapur und der Universität of Urbana-Champaign in den USA ein eigenes Cloud-Testbed gestartet, als Gegenprogramm auch zu Google, vermute ich. Ein weiteres Charakteristikum von Cloud Computing, Everything is a Service. Service-orientierte Architekturen findet man dort überall. HPC, High-Performance Computing as a Service, ist ein Trademark von Penguin Computing. Jetzt machen wir wieder mal ein bisschen die Kurve zur Open Source. Ich habe vielleicht eben nicht erwähnt und sollte es erwähnen, dass diese weltweite Infrastruktur mit 150.000 CPU-Cores der EGE-Initiative komplett unter Linux läuft. Da ist kein Windows drin, das ist Linux. Scientific Linux, ein Fedora-Abkömmling. Die Middleware, die man verwendet, um das Ganze zu orchestrieren, ist Open Source unter einer Apache-License. Können Sie runterladen, ist frei verfügbar. Also, sowohl im Grid-Computing als auch im Cloud-Computing ist Open Source und ist Linux instrumentell. Das ist da überall mit drin. Meine Meinung ist, dass Cloud-Computing in groben Zügen dieselbe Vision verfolgt wie das Grid-Computing. Es hat natürlich eigene Ansätze. Für mich ist Cloud-Computing die On-Demand-Bereitstellung von Ressourcen, Grid-Computing, die Orchestrierung von Ressourcen. Das Grid-Computing, wie es heute ist, muss man sagen, nicht die ursprüngliche Vision. Für mich erfüllt aber das Cloud Computing durchaus die ursprüngliche Vision oder versucht es. Rechenzeit und Dienste aus der Steckdose, könnte man sagen. Das wäre vielleicht auch eine Definition des Cloud Computings. Ganz wichtiger Unterschied, Ursprung ist eher in der Industrie, weniger in der Wissenschaft. Cloud Computing kommt aus der Industrie. Grid Computing, wie es heute ist, kommt aus der Wissenschaft. Das macht große Unterschiede. Denn die Wissenschaft kann globale Standards setzen. Die Industrie möchte Unique Selling Points haben. Unique Selling Points heißt, niemand anders hat das. Wenn es niemand anders hat, ist es inkompatibel. Sicherlich nicht der beste Ansatz für einen globalen Standard. So, hat die Wissenschaft jetzt nur Vorteile, weil sie globale Standards setzen kann? Nee, vermutlich nicht, weil die Wissenschaftler, die die Technik dahinter machen, die sitzen vielleicht als Doktorand auf einem 2- oder 3-Jahres-Vertrag und nach 2,5 Jahren fangen die an, nach dem nächsten Job zu suchen. Da haben sie also die Gefahr, dass sie ein gewisses Patchwork an Software haben und dass vielleicht die Aussage richtig ist, dass man in der Industrie eher Leute findet, Programmierer zum Beispiel, Entwickler, auch Wissenschaftler in der Industrie, die Erfahrung darin haben, unter Berücksichtigung von Qualitätsmanagement und Projektmanagement gute Software zu erstellen. Andererseits ist ganz klar das Statement dieser zum Beispiel Enabling Grids for eScience Initiative, die eigene Entwicklung unter Open Source bereitzustellen. Das heißt, ihnen steht es offen, entsprechende Verbesserungen zu machen. Es ist Open Source. Das wird man in der Industrie vielleicht wieder nicht mehr haben. Für mich eine weitere Definition des Cloud Computings wäre, es ist für mich ziemlich identisch mit dem, was ursprünglich die offenen Grids mal sein sollten. Es läuft aber jetzt unter einem anderen Namen. Für mich ist Cloud und Grid Computing, es ist nicht wirklich dasselbe, weil das real existierende Grid heute eher die Orchestrierung von Ressourcen ist, sowas wie ein globales Batch-Submission-System. Cloud Computing und Grid Computing sind insofern vielleicht nicht zwei Seiten derselben Medaille, aber vermutlich durchaus Münzen derselben Währung. Wenn man jetzt ganz böse ist, könnte man die ursprüngliche Definition von Ian Foster des Grid Computings nehmen. Wenn Sie sich ein bisschen mit Linux auskennen, dann wird Ihnen das SED-Programm bekannt sein. Das ersetzt zum Beispiel Text-Patterns durcheinander. Und dann könnte man in diesem Grid Computing is Coordinated Resource Sharing and Problem Solving in Dynamic Multi-Institutional Virtual Organizations das Grid durch Cloud ersetzen. Das wäre für mich eine valide Definition des Cloud Computings. Was mich zum Ende bringt, ich halte es für wahrscheinlich, dass Clouds einen Teil des ursprünglichen Grid-Versprechens erfüllen werden. Technische Aspekte gelebter Grids und Clouds werden sich durchaus ergänzen. Also die beiden können noch voneinander lernen. Denn wenn man on-demand Ressourcen bereitstellt, dann weiß man vielleicht nicht um die Schwierigkeiten der Orchestrierung dieser Ressourcen. So etwas wie ein virtueller Cluster, der über 3 Sites verteilt ist, aber mir einen IP-Space gibt, sowas hätte ich gerne. Kann ich bei Amazon jetzt, glaube ich, noch nicht so ohne weiteres kriegen. Vielleicht, es gibt Open-Source-Implementierungen der Amazon API, Eucalyptus zum Beispiel, OpenNebula implementiert nicht, die API ist aber ein ähnlicher Ansatz. Ich glaube, mit solchen kann man das schon kriegen. Auch hier Open-Source irgendwie wieder involviert. Wir werden weniger Standards in der Cloud sehen. Ganz einfach aus dem Grund, dass Firmen Unique Selling Points haben werden. Die technischen Lösungen dahinter werden möglicherweise hochwertiger sein, aber eben weniger standardisiert. Vertrauen der Nutzer wird auch bei Clouds den Ausschlag geben, ob das Ganze erfolgreich sein wird. Vielen Dank.